lese aus dem Buch Prediger, aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zum Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist es auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch, was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Es hat seine Zeit. Wenn Leute einen Abschnitt aus dem Buch Prediger kennen, dann am ehesten diesen. Und diese Aussage, alles hat seine Zeit. Vielleicht wunderst du dich sogar gerade beim Hören so ein bisschen, dass das aus der Bibel stammt. Und ich hatte eben gesagt, zur Begrüßung, dass es um Gottes Weisheit gehen wird. Unter Weisheit verstehe ich persönlich so eine Mischung aus Wissen und einer entspannten, aber kontrollierten Ruhe in sich und so einem Überblick haben und in der richtigen Situation das Richtige tun. Und die Texte, die jetzt schon gelesen wurden und auch die, die nachher noch gelesen werden, sind Texte, die zeigen, wie bei Gott so eine Weisheit aussieht. Über den es hier in dem Text aus Prediger 3 ja heißt, dass er alles zur passenden Zeit wirkt. Dass bei ihm alles ewig ist, was er tut. Und dass das Ziel ist, dass Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Also anerkennen, dass er Gott ist und dass ihm nichts unmöglich ist. Ehrfurcht führt in Anbetung. Und der König Salomo, der diesen Text geschrieben hat und das ganze Buch Prediger, macht es daran fest, dass alles seine Zeit hat. Darin zeigt sich für ihn Gottes Weisheit. Lieben und Hassen haben ihre Zeit. Krieg und Frieden. Und er sagt damit übrigens gar nicht aus, all diese Dinge sind gut oder so, weil sie alle ihre Zeit haben. Sondern er beschreibt damit, mit dem, was er hier so formuliert hat, einfach wie das Leben auf dieser Welt oft funktioniert. Auf dieser chaotischen und komischen und oft auch sehr schönen und liebensbedürftigen oder vielmehr liebesbedürftigen Welt. Er beschreibt kein so genau müsste es sein, sondern vielmehr ein so ist es in unserer Welt. Es gibt hier Krieg und Frieden, es gibt Liebe und Hass, es gibt. Und dabei dürfte einem wahrscheinlich beim Zuhören eine Zeile ganz besonders entgegengesprungen sein. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Und ich wette mit euch, vor einem Jahr hätte sich keiner dabei auch nur irgendwas gedacht. Höchstens sowas wie, ja okay, aber also was soll diese Aussage? Und jetzt liest man es und denkt sich mindestens witzig, dass das hier in der Bibel steht, oder? Mindestens ist es witzig, weil so passend für die aktuelle Zeit und dann auch irgendwie gar nicht so witzig, sondern irgendwie auch ein bisschen traurig. Aber vielleicht ist es sogar noch viel mehr, nämlich ein Beweis für das, was Salomo hier aussagen will, nämlich bei Gott ist alle Weisheit zu finden. Er hat alles in der Hand, auch die Zeit. Er weiß, wann was gewirkt werden muss. Er ist Gott. Und wir sind es nicht. Was Salomo so formuliert: Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Also Gott hat uns für etwas geschaffen, was über dieses Leben mit dem ganzen Chaos und mit Krieg und Frieden und umarmen und nicht umarmen, was darüber hinausgeht. Aber wir können es nicht von Anfang bis zum Ende nachvollziehen, so steht es in Vers 11. Gott weiß, wann die Zeit für was ist, aber wir verstehen das nicht alles. Und gerade dieser zweite Teil trifft ziemlich gut, wie es sich oft anfühlt, oder? Also ich merke bei mir, dass ich nicht alles kapiere, was so alles soll oder wie alles funktioniert. Es wird einem manchmal vorgegaukelt, dass alles irgendwie zu verstehen ist, aber irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, da, wo es um Leid geht, wenn es anders kommt als gedacht oder halt, wenn wie im Text eine Zeit des Weins ist oder des Klagens oder des Verlierens oder eben des sich der Umarmung enthaltens. Und natürlich auch in den positiven Dingen verstehe ich nicht alles. Da merke ich als Person, die selbst glaubt, dass ich nicht von Anfang bis zum Ende alles nachvollziehen kann und nicht von Anfang bis zum Ende verstehe, wie Gott wirkt. Und das fällt mir schwer, weil ich will verstehen. Ich will Dinge nachvollziehen. Ich will sagen, ah ja, okay Gott, ich verstehe dein Wirken und deswegen vertraue ich dir. Und da will Salomo uns als Lesern sagen, hey, Gott weiß, was er tut. Bei ihm gibt es eine Zeit für alles. Er weiß so viel mehr als du. Du kannst es nicht bis ins letzte Detail verstehen und du musst es auch nicht. Auf dieser Karte ist für mich Wissen auf jeden Fall ein Weg zum Glücklichsein. Wissen steht hier in der Mitte ganz oben und ich müsste bei mir unten ganz links in der Ecke ist so eine freie Zeile, da müsste ich bei mir, glaube ich, Wikipedia hinschreiben. Ich weiß einfach gerne Sachen und ich schlage Sachen gerne nach. Und was dahinter steckt, ist vielleicht sowas wie Anerkennung. Mir fällt es schwer, Sachen nicht zu verstehen, nicht nachvollziehen zu können. Entsprechend fällt es mir teilweise schwer anzuerkennen, okay Gott, ich vertraue darauf, dass es ausreicht, dass du weißt, was du tust. Und auch wenn ich es nicht ganz checke. Mir fällt es schwer zu sagen, okay, ich verstehe nicht ganz, warum du bestimmte Dinge halt so machst, wie du es machst oder halt vielleicht auch nicht machst. Gesellschaftlich, aber auch vor allem in meinem eigenen Leben. Aber ich vertraue darauf, dass du weißt, was du tust. Weil du alles im Griff hast und weil du gut bist. Ein Lied hat mich letztes Jahr sehr bewegt. Ist ein englisches Lied, aber da gibt es eine Zeile, die könnte man so übersetzen: Wenn du, Gott, die Logik meines Lebens bist, warum habe ich dann Angst vor den Zeiten, wo ich mich selbst nicht verstehe? Und das trifft es irgendwie bei mir sehr, sehr gut, weil ich gern verstehen will und mir dann schwerfällt, auf Gott zu vertrauen. Dabei ist das, was er eigentlich fordert, nicht ein ich verstehe dein Wirken und oder dass ich sage, ich verstehe dein Wirken und deshalb vertraue ich dir, sondern ein ich vertraue dir, ohne Einschränkung, ohne mein menschliches Besserwissen. Und das fällt echt schwer. Das ist bei mir so ein Weg. Vielleicht sind es bei dir ganz andere Dinge, wo du merkst, ja, dadurch fällt es mir echt schwer, ihm zu vertrauen. Dabei macht nicht nur dieser Text hier eigentlich so deutlich, dass man Gott vertrauen kann. In dem, was eben aus Jesaja vorgelesen wurde, wird ganz deutlich, dass sich zwar nicht alles verstehen lässt, was Gott wirkt, und manchmal nicht wirkt, aber dass man ihm vertrauen kann, weil er es nicht nur gut mit uns meint, wie so ein, keine Ahnung, kleines Kind, was unbedingt helfen will, aber dabei alle Teller runterschmeißt, ja, gut gemeint, sondern dass er es auch gut macht, fehlerlos. In dem Text eben stand, dass bei ihm Gutes zu finden ist. Gute Seelennahrung wurde es da formuliert. Viel Erbarmen und Gnade, da wo wir versagen, und ein bei uns sein, wo wir uns allein fühlen. Das gibt Gott. Darin zeigt sich Gottes Weisheit. Der nicht sagt, Freunde, ihr müsst alles verstehen, sondern der sagt, vertraut mir, auch wenn ihr nicht alles versteht. Und ich zeige euch genug von dem, wie ich bin, damit ihr mir vertrauen könnt. Ich zeige euch genug von dem, wie ich bin, damit ihr mir vertrauen könnt. Das passiert in so Texten wie dem aus Jesaja, wo beschrieben wird, wie Gott ist und wie er für uns Gutes tut. Und noch mehr geschieht es in einer Person, die auch in diesem Jesaja-Text schon beschrieben wird. In Jesus. In Jesus zeigt sich Gottes geniales Wirken, die Größe seiner Weisheit und eine Liebe, die nicht zu greifen ist, unermesslich ist. Es gibt einen Bibeltext, den ich sehr genial finde, den ich gleich vorlesen will, wenn es um Weisheit geht. Und darum, wie Gott ist und wie er so anders ist als wir Menschen und dennoch so sehr für uns ist und alles für uns gibt. Der steht in 1. Korinther 1. Und den mag ich erstens und bin zweitens mindestens genauso dadurch herausgefordert. Ihr werdet, glaube ich, nachher merken, warum, weil das hängt damit zusammen, dass Wissen bei mir so ein Weg ist, wie ich immer mal wieder versuche, glücklich zu sein. Und dieser Text ist so genial, weil darin deutlich wird, worauf es ankommt und worauf es nicht ankommt. Nämlich nicht auf Wissen oder Klugheit, nicht auf das, was wir erreichen können oder verstehen können, sondern auf das, was Gott in seiner Weisheit gewirkt hat und auf den, den er geschickt hat, Jesus. In Jesus zeigt sich Gottes wunderbare Weisheit und eine Logik, die nicht von dieser Welt ist. Einen zu schicken, der perfekt ist, damit der für alle stirbt, die nicht perfekt sind und damit allen diesen Unperfekten die Möglichkeit gibt, in Beziehung zu leben mit dem einen, der perfekt ist. Das ist Gottes Logik, die sich nicht über irgendwie großes Wissen oder menschliche Schlauheit einem eröffnet, sondern über Glauben und Vertrauen Gott gewirkt. Das ist übrigens genau das, was in dem Jesaja-Text beschrieben wurde, wenn da steht, ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen. Das sind wir. Die, die Jesus nicht kannten, aber durch seine Gnade ihn jetzt kennen dürfen. Das ist ein Wirken, das kann man sich nicht ausdenken, einfach so. Das ist Gottes Logik und Gottes Wirken. Und gerade deshalb ist es meines Erachtens die beste Logik und die größte Weisheit, die es gibt. Gottes wunderbare Weisheit. Mensch geworden in seinem Sohn. Das ist der geschenkte Neuanfang. Frohe Weihnachten und frohes Neues. Ich lese jetzt aus 1. Korinther 1, wo Paulus an eine Gemeinde schreibt, nämlich die in Korinth, und deutlich macht, worauf es ankommt. Nämlich auf Jesus zu vertrauen. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft zu verkünden, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Und vielleicht wird es jetzt noch ein bisschen herausfordernder und anstößiger. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf irgendetwas stolz sein will, so soll er auf den Herrn stolz sein. Amen.